Abschnitt 9.4. Kausales Denken. Definition: Unter kausalem Denken versteht man die Fähigkeit, Ursache-Wirkungszusammenhänge zu erkennen. Diese können zwischen verschiedenen Objekten, zwischen Handlungen oder zwischen Objekten und Handlungen bestehen. Definition Ende. Die Kategorisierung ermöglicht es, die Umwelt zu strukturieren und zu klassifizieren. Um sinnvolle Kategorien bilden zu können, reicht es jedoch oft nicht aus, sich auf die bloßen Eigenschaften und Merkmale des Objektes zu beschränken. Vielmehr ist es häufig notwendig, kausale Zusammenhänge zwischen verschiedenen Objekten und/oder Handlungen zu erkennen. Um beispielsweise die Bedeutung einer Fernbedienung zu begreifen, muss ein Kind verstehen, dass das manuelle Drücken einer Taste das Einschalten des Fernsehers bewirkt. Die Fernbedienung kann nur durch das Erkennen dieses kausalen Zusammenhangs korrekt kategorisiert werden. Grundsätzlich geht man davon aus, dass es eine menschliche Veranlagung gibt, Zusammenhänge zu erkennen und nach Ursachen und Wirkungen zu suchen. Auf diese Weise werden einzelne Vorkommnisse nicht isoliert voneinander wahrgenommen, sondern fügen sich zu einem größeren Gesamtzusammenhang zusammen. Die Kenntnis von Ursache-Wirkungszusammenhängen ermöglicht weiterhin die Prognose von Ereignissen. Dadurch werden Ereignisse in gewissem Grade vorhersehbar und es wird das Gefühl reduziert, der Umgebung hilflos ausgeliefert zu sein. Vor allem, wenn ein Kind erlebt, dass es mit eigenem Handeln Ereignisse in der Umgebung beeinflussen kann, wird dadurch auch das Selbstwirksamkeitserleben gesteigert. Hinsichtlich physikalischer Ereignisse zeigte sich, dass Kinder bereits im Säuglingsalter kausale Zusammenhänge wahrnehmen und erkennen können. Das kausale Denken scheint sich dabei bereits in den ersten Lebensmonaten deutlich zu verbessern. Studie: Wahrnehmung kausaler Zusammenhänge. In einer Studie von Leslie und Kiebel 1987 wurden 7-monatige Kinder an eine Filmsequenz habituiert. Dieser Film zeigte 2 verschiedenfarbige Klötze. Der eine Klotz bewegte sich auf den anderen zu, stieß ihn an, woraufhin sich der andere ebenfalls in Bewegung setzte. In der einen Filmversion, der kausalen Bedingung, erfolgte der Anstoß unmittelbar. In der anderen Version mit einer zeitlichen Verzögerung, der non-kausalen Bedingung. Den Kindern wurde, nachdem sie an eine der beiden Filmversionen habituiert waren, derselbe Film in umgekehrter Reihenfolge gezeigt. Die Kinder, die zuvor den Film mit der kausalen Bedingung gesehen hatten, schauten länger auf den umgekehrten Film als die Kinder der non-kausalen Bedingung. Die Autoren interpretierten das Ergebnis dahingehend, dass die Säuglinge den Wechsel hinsichtlich des anstoßenden Objektes und damit eine Rollenumkehr der Klötze bemerkten. In der non-kausalen Bedingung erfolgte keine Umkehrung in diesem Sinne, wodurch die Kinder dem Film weniger Interesse schenkten. In einer anderen Studie wurden komplexere Kausalketten gebildet, in denen mehrere, in diesem Falle 3, Objekte nacheinander angestoßen wurden. 15-monatigen Kindern gelang es, diese kausalen Zusammenhänge zu erkennen, während 10-monatige Säuglinge diese mehrstufigen Ursache-Wirkungsbeziehungen noch nicht vollkommen erfassen konnten. Siehe dazu Cohen, Rundell, Spellman und Cashin, 1999. Studienbeispiel Ende. Während sich die Fähigkeit zum kausalen Denken im Säuglingsalter in sehr grundlegenden, vor allem physikalischen Phänomenen zeigen lässt, sind ältere Kinder mehr und mehr dazu in der Lage, ursächliche Zusammenhänge in alltäglichen Begebenheiten zu erkennen. Studie: Wahrnehmung kausaler Sequenzen. In einer Studie von Gelman, Bullock und Mack 1980 wurden Vorschulkindern 3-stufige Abfolgen kausaler Sequenzen, zum Beispiel Tasse, Hammer, Scherben oder Orange, Messer, Orangenstücke, gezeigt, die den alltäglichen Erfahrungen der Kinder entsprachen. Im Experiment fehlte immer eine der 3 Sequenzstufen und die Kinder sollten aus einer Auswahl mit einer richtigen und 2 falschen Optionen diejenigen Abbildungen heraussuchen, die die Abfolge korrekt vervollständigte. 92% der 3-Jährigen und alle 4-jährigen Kinder konnten das richtige Bild aussuchen, wenn es darum ging, den Verursacher zu bestimmen. Hammer bzw. Messer. Sollten die Kinder den Endzustand auswählen, Scherben bzw. Orangenstücke, konnten 83% der Dreijährigen und 100% der Vierjährigen das richtige Bild auswählen. Wurde der Ausgangszustand, Tasse bzw. Orange gesucht, suchten 66% der Jüngeren und 92% der älteren Kinder die richtige Abbildung aus. Studienbeispiel Ende. Dieses Experiment zur Wahrnehmung kausaler Sequenzen verdeutlicht, wie schnell sich das kausale Denken von Kindern verbessert. Man kann aufgrund der aktuellen Forschungslage davon ausgehen, dass vierjährige Kinder die grundsätzlichen Prinzipien des kausalen Denkens beherrschen und berücksichtigen. Wenn es darum geht, komplexere kausale Zusammenhänge zu verstehen, bei denen mehrere potenzielle ursächliche Faktoren in Frage kommen und entschieden werden muss, welcher dieser Faktoren tatsächlich ursächlich ist, muss ein Verständnis für das wissenschaftliche Denken bestehen. Diese Art zu denken erfordert es, Hypothesen systematisch zu prüfen, indem alle relevanten Informationen einbezogen und berücksichtigt werden. Kleine Kinder beherrschen das wissenschaftliche Denken in der Regel noch nicht. Sie vernachlässigen relevante Einflussgrößen und entscheiden sich für ursächliche Faktoren, die nur einen Teil, nicht jedoch den gesamten Sachverhalt erklären können. Siehe dazu Zodian, Sitechik und Carey, 1991. Ergebnisse zahlreicher Studien belegen, dass Kinder erst ab einem Alter von etwa 12 oder 13 Jahren ein Verständnis dafür entwickelt haben, wie Hypothesen über kausale Zusammenhänge mit potenziellen Einflussfaktoren bestätigt oder widerlegt werden können. Vergleich hierzu auch den Pendelversuch von Piaget in Kapitel 2. Dieses entspricht der theoretischen Annahme Piagets, dass Kinder erst im formal-operatorischen Stadium zum systematischen Hypothesenprüfen in der Lage sind. Siehe zum Beispiel Piaget 1969. Allerdings haben viele Menschen auch im Erwachsenenalter noch Schwierigkeiten damit, Hypothesen sinnvoll zu überprüfen und alle denkbaren Einflussfaktoren in ihre Überlegungen einzubeziehen, was auf die generelle Begrenzung der menschlichen Informationsverarbeitung zurückzuführen ist. Es lässt sich aber festhalten, dass die grundsätzliche Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken mit etwa 12 oder 13 Jahren gegeben ist. Für die Praxis. Intuitive Theorien im Konflikt mit der wissenschaftlichen Sicht. Kinder entwickeln oft alternative oder intuitive Theorien über Phänomene ihrer Umwelt, weil sie sie mit ihrem bestehenden Wissen nicht so erklären können, wie es aus wissenschaftlicher Sicht angemessen wäre. Sie vermuten beispielsweise hinter physikalischen oder mechanischen Prozessen psychologische Erklärungen, indem sie physikalischen Phänomenen oder Gegenständen Gefühle, Intentionen und Wünsche unterstellen. Vorschulkinder nehmen zum Beispiel an, dass es regnet, weil der Regen die Pflanzen gießen möchte. Diese alternativen Denkweisen, die vom adäquaten wissenschaftlichen Weltbild abweichen, sind häufig sehr resistent und bleiben nicht selten bestehen, obwohl den Kindern die korrekten Erklärungen vermittelt werden. Daher sollte, zum Beispiel im Schulunterricht, berücksichtigt werden, dass solche alternativen und intuitiven Theorien auf Seiten der Kinder bestehen können. Es sollte dementsprechend im Schulunterricht nicht nur um reine Wissensvermittlung gehen, sondern auch darum, wie man zu Wissen gelangen kann. Metakognitives Verständnis für hypothesengeleitetes Experimentieren. Wenn Kinder ein Wissenschaftsverständnis entwickeln, fällt es ihnen leichter, ihre alternativen, intuitiven Erklärungen zugunsten der wissenschaftlich korrekten Annahmen aufzugeben. Praxisbeispiel Ende. Abschnitt 9.5. Schlussfolgerndes Denken. Definition. Schlussfolgerndes Denken bedeutet, dass aus gegebenen Informationen neues Wissen abgeleitet wird. Definition Ende. Das systematische Hypothesenprüfen erfordert schlussfolgernde Denkleistungen. Dieses kann induktiv, vom Besonderen auf das Allgemeine, oder deduktiv, vom Allgemeinen auf das Besondere erfolgen. Während das induktive Schlussfolgern die Generierung neuer Informationen ermöglicht, führt das deduktive Schlussfolgern eher dazu, dass bekannte allgemeine Wissensbestände auf einzelne Objekte oder Situationen angewendet werden. Wenn ein Kind beispielsweise weiß, dass Vögel fliegen können, dann kann es deduktiv erschließen, dass der Kanarienvogel vom Nachbarn ebenfalls dazu in der Lage ist. Andersherum würde eine induktive Schlussfolgerung bedeuten, dass ein Kind beispielsweise mehrere Vögel im Zoo beim Fliegen beobachtet hat und darum zu dem Schluss kommt, dass die Fähigkeit zum Fliegen eine generelle Eigenschaft von allen Vögeln ist, die auf jedes einzelne Exemplar zutrifft. Das schlussfolgernde Denken basiert auf logischen Überlegungen, denn es handelt sich um eine schlüssige und logisch korrekte Ableitung aus gegebenen Informationen. In Abbildung 9.1 des gedruckten Buches sind beispielhafte Aufgaben, die logisches Schlussfolgern erfordern, dargestellt. Bereits Zweijährige sind dazu in der Lage, induktive Schlussfolgerungen zu ziehen. Zeigt man ihnen beispielsweise die Abbildung eines Vogels, zusammen mit der Information, dass dieser Vogel in einem Nest lebt, und zeigt man ihnen dann Bilder von weiteren Vögeln, verbunden mit der Frage, ob auch diese in einem Nest leben, so können etwa 3/4 der Kinder in diesem Alter die korrekte Antwort geben. Siehe dazu Gelman und Coley, 1990. Die Korrektheit der Antworten ist allerdings abhängig davon, wie typisch der abgebildete Vogel für die Gesamtkategorie der Vögel ist. Zeigt man das Bild einer Blaumeise, so können die Kinder häufiger korrekt antworten, als wenn man das Bild eines untypischen Vogels zeigt. In der oben genannten Studie war das der Dodo. An dieser Stelle wird deutlich, dass es zwischen den hier einzeln vorgestellten Bereichen der kognitiven Entwicklung enge Verknüpfungen gibt, da sich Parallelen zur Kategorie- und Konzeptbildung zeigen. Ältere Kinder orientieren sich bei ihren Schlussfolgerungen auch daran, bei wie vielen Kategoriemitgliedern sich bestimmte Merkmale zeigen und wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Merkmal auch bei anderen Mitgliedern der Kategorie zu beobachten ist. Sehen Sie beispielsweise verschiedene Hunde, von denen die meisten einen Schwanz haben, dann schließen Sie eher darauf, dass auch ein weiterer Hund einen Schwanz haben sollte, als wenn nur wenige der vorgestellten Hunde Schwänze haben. Sehen Sie darüber hinaus beispielsweise Hunde, die eine Verletzung aufweisen, dann würden Sie dieses Merkmal vermutlich als nicht generalisierbar einschätzen und nicht erwarten, dass auch andere Hunde eine derartige Verletzung haben. Je nach Kontext und Vertrautheit des Inhaltsbereiches gelingt es Kindern, mehr oder weniger diese Kriterien zu berücksichtigen. Sie sind jedoch vermutlich im Laufe des Grundschulalters zunehmend dazu in der Lage, derartige Aspekte zu berücksichtigen. Hinsichtlich des deduktiven Schlussfolgerns können Kinder im Alter von etwa 4 Jahren einfache Aufgaben lösen. In einer Studie von Dias und Harris 1990 sollten Kinder die folgende Frage beantworten. Alle Katzen bellen. Rex ist eine Katze. Bellt Rex? Die Grundaussage, dass alle Katzen bellen, entspricht natürlich nicht der Realität, weshalb sie in eine Fantasiegeschichte eingebettet wurde. Die meisten 4-jährigen Kinder konnten die Frage korrekt beantworten und damit deduktive Schlüsse ziehen, selbst wenn die inhaltliche Information nicht ihrer Erfahrungswelt entsprach. Grundsätzlich ist das deduktive Schlussfolgern allerdings in großem Maße davon abhängig, wie vertraut die Probanden mit den Inhalten der Aufgabe sind. Kinder können schon früh schlussfolgernd denken, wenn ihnen alltägliche und konkrete Aufgaben gestellt werden. Abstrakte Aufgaben, die mental gelöst werden sollen, erfordern kognitive Kapazitäten, die jüngere Kinder noch nicht aufbringen können. Zum Beispiel, wenn A kleiner B und B kleiner C, ist dann A größer C oder A kleiner C. Auch wenn Analogien gebildet werden, findet schlussfolgerndes Denken statt, da vom Zusammenhang zwischen 2 Objekten auf den Zusammenhang zwischen 2 anderen Objekten geschlossen werden muss. Um beispielsweise eine Antwort auf die Frage »Baum verhält sich zu Wald wie Grashalm zu« Fragezeichen geben zu können, muss erkannt werden, dass der Baum ein Bestandteil des Waldes ist und damit der Grashalm ein Bestandteil einer Wiese wäre. Um eine Analogie erkennen zu können, muss zunächst der Zusammenhang zwischen den beiden gegebenen Objekten verstanden werden. Kinder, die diesen Zusammenhang nicht verstehen, können auch keine Analogien bilden. Die grundlegende Fähigkeit zur Analogiebildung zeigt sich bereits im Säuglingsalter. demonstriert man 13-monatigen Kindern, dass sie ein Spielzeug erreichen können, indem sie eine Barriere entfernen und an einem Band ziehen, dann können sie diese Strategie auch analog bei anderen Aufgaben anwenden. Siehe dazu Chen, Sanchez und Campbell 1997. Im Vorschulalter gelingt es Kindern dann, einfache Analogien zu lösen, die sich auf alltägliche Objekte beziehen. Zum Beispiel Vogel zu Nest verhält sich wie Hund zu... Die Lösung ist Hundehütte. Wächst das Verständnis über kausale Zusammenhänge, können auch Analogien höherer Ordnung gebildet werden. Die Fähigkeit zur Analogiebildung wächst demnach parallel zur Entwicklung in anderen kognitiven Bereichen und dem generellen Wissenserwerb. Sehen Sie dazu auch das Webvideo Analogiebildung auf www.lehrbuch-psychologie.de. Im Hinblick auf das schlussfolgernde Denken wäre es unangemessen zu behaupten, dass jüngere Kinder grundsätzlich weniger logisch denken als ältere Kinder oder Erwachsene. Grundlegende Fähigkeiten sowohl zum induktiven als auch zum deduktiven Denken bestehen bereits sehr früh. Die Leistungen, die Kinder diesbezüglich zeigen können, beruhen jedoch, wie bereits erwähnt, sehr stark auf dem dargebotenen Aufgabenmaterial und auf den Anforderungen an andere kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel Gedächtniskapazitäten. Stellt man jüngeren Kindern Aufgaben, die sich auf Konzepte beziehen, die ihnen bekannt sind und konkret dargeboten werden, sind sie grundsätzlich in der Lage, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Generell verbessern sich die Fähigkeiten zum logischen Denken natürlich auch mit dem Alter. Allerdings sind ältere Kinder und Erwachsene auch deshalb erfolgreicher im schlussfolgernden Denken, weil sie über ein größeres Wissen verfügen, an das sie anknüpfen können und bessere mentale Kapazitäten besitzen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es durch Assoziationsbildung und Kategorisierung mit der entsprechenden sprachlichen Überformung im Laufe der Entwicklung gelingt, eine zunehmend differenziertere Wissensbasis aufzubauen, die wiederum Schlussfolgerungen erlaubt, die bei der Handlungssteuerung genutzt werden können. Die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, trägt wiederum zu einer weiteren Elaboration der Wissensbasis bei, wobei hierzu verschiedene Techniken wie Induktion, Deduktion, Analogiebildung oder systematisches Experimentieren nach den Regeln der Kombinatorik eingesetzt werden können. Siehe dazu Lohaus und Lissmann, 2006. Abschnitt 9.6. Metakognitive Fähigkeiten. Definition: Metakognitive Fähigkeiten sind Kompetenzen, die eingesetzt werden, um eigene kognitive Prozesse zu überwachen, zu kontrollieren und zu regulieren. Definition Ende. Metakognition wird oft auch als das Wissen über das eigene Denken bezeichnet. Schneider und Lockel 2006 klassifizieren verschiedene Komponenten des metakognitiven Wissens, die sie aus unterschiedlichen Forschungszweigen ableiten. So teilt sich die Metakognition in das Metagedächtnis und das Wissen über mentale Zustände auf. Details zum Metagedächtnis wurden auch in Kapitel 2 behandelt. Wissen über mentale Zustände leitet sich aus der Forschung zur Theory of Mind ab und bezieht sich auf Aspekte wie Verständnis von falschem Glauben, von mentalen Zuständen sowie von mentalen Verben, zum Beispiel Glauben oder Vergessen. Das Metagedächtnis unterteilt sich wiederum in einen deklarativen und einen prozeduralen Anteil. Das deklarative Metagedächtnis beinhaltet das Wissen über die eigenen kognitiven Fähigkeiten und Ressourcen sowie über Aufgaben- und Strategiemerkmale, zum Beispiel Schwierigkeitsgrad der Aufgabe, Wissen über anwendbare kognitive Strategien. Das prozedurale Metagedächtnis beinhaltet Überwachungsprozesse, zum Beispiel Abschätzung der Entfernung zum Lernziel und des aktuellen Lernstandes, sowie Kontroll- und Selbstregulationsprozesse, zum Beispiel Einteilung der Lernzeit, Planung der Lernaktivität. Die metakognitiven Kompetenzen verbessern sich laut Schneider und Lockel 2002 mit zunehmendem Alter. Erste Anzeichen metakognitiver Fähigkeiten zeigen sich bereits im Kindergartenalter. Mit etwa 4 Jahren können Kinder beispielsweise die grundsätzliche Bedeutung mentaler Verben wie Denken oder Wissen verstehen, auch wenn sie sie im Vergleich zu älteren Kindern und Erwachsenen weniger gut einsetzen und auch nicht in der vollen Bedeutung verstehen können. Siehe dazu zum Beispiel Johnson und Wellman 1980. Insgesamt zeigte sich, dass frühe Kompetenzen im Hinblick auf das Wissen über mentale Zustände mit späteren Fähigkeiten des Metagedächtnisses zusammenhängen und deshalb als deren Vorläuferfähigkeit verstanden werden können. Vergleiche auch Schneider 2008. Die Komponenten des Metagedächtnisses entwickeln sich erst später. Zwar können Kinder bereits mit 4 Jahren grundsätzliche Aufgabenmerkmale hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades einschätzen. Zum Beispiel wissen sie, dass man sich wenige Items besser merken kann als viele, wodurch erste Anzeichen deklarativen Metawissens deutlich werden. Insgesamt kommt es allerdings erst im Grundschulalter zu einem deutlichen Anstieg deklarativer Kompetenzen. Mit etwa 12 Jahren haben Kinder viele Kompetenzen erworben, die es ihnen ermöglichen, Aufgaben korrekt einzuschätzen, eigene kognitive Fähigkeiten angemessen zu bewerten und Strategien sinnvoll auszuwählen und einzusetzen. Allerdings wird vermutlich erst im frühen Erwachsenenalter der Höhepunkt der Fähigkeiten im Hinblick auf das deklarative Metagedächtnis erreicht. Und selbst dann werden immer noch neue kognitive Strategien erlernt. Siehe dazu Schneider und Presley 1997. Das prozedurale Metagedächtnis lässt sich in den Bereich der Überwachungsprozesse sowie den der Kontroll- und Selbstregulationsprozesse unterteilen. Überwachungsprozesse äußern sich darin, dass die aktuelle Leistung und der Lernstand angemessen eingeschätzt werden können. Kinder im Kindergartenalter überschätzen ihre Leistungen in der Regel, während die Einschätzungen im Laufe der Schulzeit immer realistischer werden. Siehe zum Beispiel Warden und Sladevsky-Awig 1982. Hinsichtlich der Kontroll- und Selbstregulationsprozesse, die sich eher darauf beziehen, die kognitive Aktivität angemessen zu planen, zeigt sich, dass diese ähnlich wie die Überwachungsprozesse ebenfalls im Altersverlauf ansteigen. Dieses scheint vor allem daran zu liegen, dass eigene Leistungen besser eingeschätzt werden können, wodurch auch eine angemessenere Planung der Lernaktivität möglich wird. Die verschiedenen Komponenten des prozeduralen Metagedächtnisses entwickeln sich demnach Hand in Hand. Diese fortschreitende Entwicklung hält über das Kindes- und Jugendalter hinaus bis ins Erwachsenenalter an. Teilweise zeigen selbst Erwachsene Defizite hinsichtlich des prozeduralen Metagedächtnisses, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Lernaktivitäten richtig einzuschätzen und zu planen. Abschnitt 9.7. Individuelle Unterschiede in der kognitiven Entwicklung. Bisher wurde die kognitive Entwicklung über verschiedene Kinder hinweg betrachtet. Die Ergebnisse der zitierten Studien beziehen sich größtenteils auf querschnittliche Daten größerer Stichproben und nicht auf die längsschnittliche Entwicklung einzelner Kinder. Dass es hinsichtlich verschiedenster Aspekte der kognitiven Entwicklung Altersunterschiede gibt, kann als hinreichend belegt angesehen werden. Ältere Kinder und Jugendliche verfügen im Mittel über höhere Kompetenzen als jüngere Kinder. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es aber zusätzlich von großem Interesse, intra- und interindividuelle Unterschiede zu beleuchten. Dadurch können Informationen über den Verlauf der kognitiven Entwicklung innerhalb einzelner Kinder und über unterschiedliche Entwicklungsabläufe zwischen einzelnen Kindern gewonnen werden. Die Tatsache, dass es zwischen gleichaltrigen Kindern große Unterschiede hinsichtlich der kognitiven Entwicklung gibt, kann sicherlich jeder bestätigen, der mit unterschiedlichen Kindern desselben Alters zu tun hat. Manche Kinder haben eine schnelle Auffassungsgabe, können sich gut Dinge merken oder sind effizient beim Lösen von Problemen oder Aufgaben. Andere zeigen schlechtere Leistungen im Hinblick auf diese Aspekte. Die Spannweite kognitiver Fähigkeiten reicht dabei von geistiger Behinderung bzw. Minderbegabung bis hin zur Hochbegabung. Mehr zu diesem Thema in Kapitel 10. Aus theoretischer Sicht lassen sich die interindividuellen Unterschiede nach Anderson 1992 durch 3 zentrale Komponenten begründen. Zunächst geht er davon aus, dass die genetische Variabilität für Unterschiede im Hinblick auf die Geschwindigkeit grundsätzlicher kognitiver Prozesse verantwortlich ist. Diese Prozesse bezeichnet Anderson auch als allgemeine Intelligenz. Zusätzlich reifen domänenspezifische Wissenssysteme nach Andersons Ansicht, unabhängig von der allgemeinen Intelligenz, unterschiedlich schnell bei verschiedenen Individuen. Letztlich führen unterschiedliche Lernerfahrungen zu Unterschieden im Hinblick auf die kognitive Entwicklung. In Abhängigkeit von individuellen Einflussfaktoren, zum Beispiel Motivation oder Präferenzen, und umgebungsbedingten Einflussfaktoren, zum Beispiel Lernmöglichkeiten und kulturelle Bedingungen, unterscheiden sich Kinder hinsichtlich ihres Wissenserwerbs und ihres Wissensstandes. Empirischen Ergebnissen zufolge liegen die Ursachen interindividueller Unterschiede sowohl in genetischen als auch in Umweltfaktoren, zum Beispiel Förderung, Schulbesuch oder ökonomische Ressourcen der Familie. Siehe hierzu auch Kapitel 10, was mit Andersons Annahme kompatibel ist. Neben interindividuellen sollten auch intraindividuelle Entwicklungsunterschiede betrachtet werden. Hier geht es darum, ob ein Kind zu verschiedenen Zeitpunkten sein relatives Leistungsniveau, das heißt im Vergleich zu Gleichaltrigen, hält, ob also die kognitiven Leistungen stabil sind. In einer Studie von Weinert und Helmke 1998 zeigte sich beispielsweise, dass Gedächtnisleistungen, zum Beispiel die Gedächtnisspanne für Wörter oder Sätze, bei Kindern zwischen 4 und 12 Jahren und auch schulische Leistungen in Mathematik und Deutsch von der 1. bis zur 4. Klasse relativ stabil sind. Natürlich steigt die Leistung der Kinder im Altersverlauf generell an. Im Verhältnis zu Gleichaltrigen halten Kinder aber in etwa ihre Rangposition, was auf eine allgemeine Stabilität kognitiver Leistungen hinweist. Allerdings separieren sich unterschiedliche Bereiche der kognitiven Entwicklung im Laufe der Zeit. So drifteten die Leistungen in Mathematik und Deutsch in der oben beschriebenen Studie mehr und mehr auseinander, was darauf hindeutet, dass sich unterschiedliche kognitive Domänen nicht vollständig parallel entwickeln. Im Hinblick auf die mathematischen Leistungen fanden Weinert und Helmke, dass neben der allgemeinen Intelligenz auch die Qualität des schulischen Unterrichts und frühere mathematische Kenntnisse, die aufgrund eines speziellen Talents und Interesses erworben wurden, mit späteren Leistungen in Mathematik zusammenhingen. Die kognitive Entwicklung verläuft demnach nicht in allen Bereichen analog, wodurch sich intraindividuelle Unterschiede hinsichtlich des Entwicklungsstandes in verschiedenen Wissensdomänen ergeben können. Abschnitt 9.8 Fazit. In diesem Kapitel wurde die kognitive Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen beleuchtet. Dabei zeigte sich eine allgemeine Zunahme der kognitiven Leistungsfähigkeit im Altersverlauf. Das kindliche Denken verändert sich zunehmend und wird dem Denken Erwachsener immer ähnlicher. Trotz dieses allgemeingültigen Entwicklungstrends sollte die inter- und intraindividuelle Variabilität berücksichtigt werden. Einzelne gleichaltrige Kinder können sich hinsichtlich ihres kognitiven Niveaus deutlich voneinander unterscheiden. Letztlich kann man selbst bei einem bestimmten Kind nicht von einem einheitlichen kognitiven Entwicklungsstand des Kindes sprechen, da sich in unterschiedlichen Bereichen verschiedene Leistungsniveaus ergeben können.